Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des Hüters des heiligen Comic-Podcast-Grads, Bruder Thorsten.
Amen.
Und meiner Wenigkeit Bruder Björn. Amen. Wir sind heute zusammengekommen, liebe Gemeinde, um einen Comic, eine Comic-Serie namens Deathblow zu besprechen.
Ah, du hast gewartet, dass ich das jetzt sage.
Ja, ich hatte gehofft, weil das vor 4 Wochen so gut geklappt hat, dass du jetzt Deathblow sagst.
Genau, dann sage ich es jetzt nochmal. Wir sprechen über Deathblow in unserer Wildstorm-Special-Reihe in dem chronologisch nächsten Titel, der dann in Jim Lees Comic-Universum erschienen ist. Und zwar zunächst in einer Anthologie.
Namens Darker Image, Nummer 1, erschienen im März 1993.
Und bei der einen Ausgabe sollte es auch bleiben.
Genau, bei der einen von geplanten 4 ist es auch geblieben.
Der Titel sollte Programm sein. Darker Image sollte etwas die düsteren Helden des damals noch jungen Image Verlages präsentieren. 3 an der Zahl in dieser einen Ausgabe. Einmal The Max von Sam Keith und Bill Messner-Loebs. Eine der vielleicht interessantesten Image-Serien, die daraus entstanden ist. Dann Blood Wolf von Rob Liefeld. Vielleicht eine der uninteressantesten Image-Comics-Ideen, die daraus entstanden ist. Das ist eigentlich ein Lobo-Rip-Off.
Wie man am Namen ja schon fast erkennt.
Genau, es ist ein Lobo-Rip-Off vom Konzept her und zeichnerisch ist es so ein bisschen ein Keith Giffen-Rip-Off. Also Liefeld versucht sich da so ein bisschen zeichnerisch ein bisschen anders. Gutes Stichwort, zeichnerisch ein bisschen anders, versucht sich auch Jim Lee mit, ich ziehe das jetzt nicht durch, ich nenne ihn jetzt nur noch Deathblow. Oh. Deathblow. Das ist der Charakter von Jim Lee und der zum Wildstorm-Universum gehört und den es hier auch gehen soll.
Genau, was macht er stilistisch anders?
Vielleicht kann man es am besten so erklären, dass Deathblow ist so ein bisschen Punisher gemischt mit Sin City, wenn man so will.
Gewollt hätte ich das, aber da kommen wir gleich noch drauf zu.
Also Lee versucht sich an einem sehr sketchy und sehr in extremen Kontrasten gehaltenen Stil. So ein bisschen wie Miller in Sin City, aber nicht so konsequent. Also es ist auch eine Koloration vorhanden, die auch in Farbe ist und nicht nur in Grautönen, aber die doch sehr in blassen Farben und auch nur akzentuiert in Farben gestaltet ist. Und wie gesagt, das Artwork von Lee ist nicht ganz so, wie man es von ihm gewohnt ist, sondern er arbeitet da auch sehr viel nur mit Schattierungen und Negative Space und sowas. Finde ich eigentlich ganz interessant.
Ja.
Und warum Punisher? Deathblow, Michael Cray mit bürgerlichem Namen, ist ein knallharter Söldner und Black Ops, Navy Seal, was auch immer Typ von Charakter, der in, ja, es ist ein, ja, so ein ambivalenter Anti-Held, wenn man so will. Daher meine Assoziation Punisher und dann so ein bisschen Artworks in City. Das ist so vielleicht das, was man sich so darunter vorstellen kann.
Vorweg, damit wir es vom Tisch haben. Auch Deathblow leidet an der Krankheit, an der viele Image-Serien damals gelitten haben. Nämlich, dass es sehr sporadisch rauskam. Nach Darker Image Nummer 1 im März 93 kam die Nummer 1 im April, in der aber nur 10 Seiten Deathblow drin sind. Warum das so ist, kommen wir gleich noch zu. Dann hat es 4 Monate gedauert bis zur Ausgabe Nummer 2. Die kam im August mit 9 Seiten Deathblow. Dann nochmal 6 Monate bis zum Februar 94 für das dritte Heft mit 10 Seiten. Und dann weitere 2 Monate später kam die Nummer 4 im April 1994 mit nochmal 13 Seiten. Und erst danach ging es monatlich weiter. Die haben also für die ersten 4 Hefte ja ein Jahr gebraucht. Wie man bei so einem Rhythmus bei einer Serie bleibt, weiß ich nicht. Ich habe die, glaube ich, zu Anfang nicht gelesen und dann später so nach und nach die Hefte geholt. Aber die Leserbriefe, die ja hinten in den Heften abgedruckt werden, suggerieren, dass es Leute gegeben hat, die das damals tatsächlich auch gelesen haben und auch auf die Hefte gewartet haben.
Ich zum Beispiel.
Wenn es genug andere Sachen gibt, die man lesen kann, dann macht es dann vielleicht auch nichts, wenn dann plötzlich irgendwie ein Heft 6 Monate fehlt.
Was heißt, es macht nichts? Es ist auch extrem ungünstig, weil, wie du schon sagst, es sind keine vollen Hefte am Anfang. Es sind nur halbe Hefte, also es sind mal 10 Seiten oder 13 Seiten. Und es passiert auch in diesen Seiten extrem wenig.
Ja.
Was zum einen an sich mit der Story zu tun hat, in der da zu dem Zeitpunkt nicht besonders viel passiert, aber auch damit, wie Jim Lee das Artwork anlegt. Das sind alles ja sehr großflächige Illustrationen, viel Splash-Seiten, Doppelsplash-Seiten, sehr auf dieses, zumindest für Lee, experimentelle Artwork ausgelegt und tatsächlich extrem wenig auf die Story. Witzigerweise in Darker Image, eigentlich hat man das Gefühl, es ist noch mehr Story drin als in den ersten Heften der eigentlichen Serie.
Ja. Machen wir an der Stelle kurz weiter. Warum sind es keine vollen Hefte?
Weil Jim Lee einfach faul ist und nicht mehr zeichnen wollte.
Genau, er wollte nicht mehr zeichnen.
Das ist die wahre Antwort.
Ja, Jim Lee hatte halt viel zu tun zu dem Zeitpunkt schon. Hat ja eigentlich auch Wildcats zu dem Zeitpunkt noch gezeichnet. Und um so ein Heft voll zu kriegen, hat man dann hinten eine Backup-Story, die ja so 50-50 sich im Prinzip den Platz mit der Hauptserie geteilt hat, namens Cybernary, gepackt. Wenn man das Heft in der Hand hat, suggeriert einem das auch, dass das ein Splitbook ist, weil auf der Rückseite, keine eigentliche Rückseite, sondern ein zweites Cover, nämlich für Cybernary, aufgedruckt wird, in den ersten vier Heften. Bei Liefeld war es so, dass man die dann tatsächlich geflippt hat, sprich die andere Hälfte andersrum gelesen hat. Hier ist es nicht der Fall, da gibt es zwar dieses Flip-Cover, aber man liest trotzdem in einer Richtung das Heft zu Ende und liest dann halt nach dem Deathblow-Teil den Cybernary-Teil. Auf Cybernary wollen wir heute nicht allzu viel eingehen, weil es auch den Platz sprengen würde, weil wir uns nämlich hier an der Stelle tatsächlich diesmal 12 Hefte vornehmen und nicht so 5 oder 6, wie wir das in der Wildstorm-Special-Serie bisher getan haben. Einfach weil der Story-Arc bei Deathblow da erst zu Ende ist, sinnvoll. Haben wir das Ding mal am Stück gelesen. Aber zu Cybernary. Cybernary ist doch so eine Cyberpunk-Story, die auf der Pazifikinsel Gamora spielt, von der wir in der Stormwatch-Special-Folge schon erzählt haben. Und was man dazu noch sagen kann, ist, die wurde nicht beendet. Deswegen gibt es jetzt auch keinen Sinn, dass wir da jetzt noch großartig irgendwie Dinge mitmachen. Der Zeichner, Nick Manabat, ist damals relativ unerwartet erkrankt und dann auch gestorben 1995. Der eigentlich interessanteste Teil an der ganzen Serie ist, dass das von Steve Gerber geschrieben ist, den man als Creator von Howard the Duck kennt. Mittlerweile auch verstorben.
Nicht nur als Creator von Howard the Duck, sondern auch als Streiter für Creator und Comics, beziehungsweise hat der sich ja wirklich krass mit Marvel, also wirklich richtig heftig mit Marvel angelegt, was Howard the Duck angeht, und hat da natürlich verloren. Howard the Duck gehört weiterhin Marvel, hat dann noch so ein paar Pranks gemacht, wie zusammen mit Jack Kirby Destroyer Duck erfunden, was eigentlich dasselbe ist wie Howard the Duck. Also Steve Gerber ist schon eine schillernde Persönlichkeit in der amerikanischen Comics-Szene gewesen und auch ein echt guter Autor. Was das ein bisschen schade macht, was Cybernary nicht beendet worden ist, weil das möchte ich auch noch sagen, das ist man Nick Manabat auf jeden Fall schuldig. Es sieht auch ziemlich cool aus, finde ich.
Ja, es hat definitiv einen eigenen Stil.
Genau, es ist sehr viel, es wird sehr stark mit Inks gearbeitet, es ist sehr düster, es ist sehr, sehr starker Strich, es ist sehr schwarz und es ist auch richtig, also ich mag es halt total gerne.
Passt somit auch eigentlich zu dem, was Deathblow ja stiltechnisch schon so ein bisschen vorgegeben hat.
Genau, ist auch Stichwort Darker Image, da passt es halt auch rein, ja.
Ja, soviel zu Cybernary, dann haben wir das weg. Es gibt dann später nochmal eine Cybernary-Serie, ich glaube auch noch von Steve Gerber, die das ganze Thema dann nochmal neu aufrollt, aber es setzt halt nicht an der Stelle an oder das macht das
jetzt nicht. Ja, und die brauchen wir auch nicht, weil Gerber selber gesagt hat, das hat mit dem Künstler nicht funktioniert.
Und passt auch gar nicht in unseren Plan, weil wir ja eigentlich mit dem ersten Crossover aufhören und die kommt erst
dann. Genau. Also so viel dann zu Cybernary und zu dieser besonderen Situation, dass die ersten vier Hefte keine Ausgaben in voller Länge sind von Deathblow.
Ja, Jim Lee und sein Buddy Brandon Choi haben das Ding wieder geschrieben. Jim Lee hat das Ganze für Darker Image Nummer 1 und die Nummer 1 und die Nummer 2 gezeichnet und hat dann festgestellt, verdammte Axt, das ist ja hier mit dem Delay schon ein bisschen ungünstig und vielleicht schaffe ich das gar nicht mehr, das selber zu zeichnen. Und hat sich dann umgeschaut, welchen Künstler es denn geben könnte, der das Ganze irgendwie so ein bisschen in so einem, ja, Frank Miller-Stil irgendwie weiterzeichnen kann. Und gestoßen sind sie dann auf einen Künstler, der damals noch nicht so bekannt war, wie er jetzt vor seinem Tode im Juni 2022 bekannt war, nämlich den Zeichner Tim Sale. Tim Sale ist den meisten bekannt von seiner Arbeit mit Jeff Loeb, angefangen bei Batman Haunted Night über Batman Long Halloween und Batman Dark Victory. So im Prinzip, ich sag mal, klassische Batman-Stories, die eigentlich, ja, Must-Read ist ja ein Begriff, den verwenden wir nicht so gern, aber wenn man Batman gelesen hat, gehört das eigentlich schon so mit auf den Stapel von Dingen, die man weiter nach oben legt.
Es sind Klassiker auf jeden Fall, ja, schon. moderne, ja, nicht mehr ganz moderne, aber doch Klassiker.
Dazu Superman for All Seasons, für den er auch den Eisner Award bekommen hat. Und bei Marvel hat er dann abgeliefert, ebenfalls mit Jeff Loeb, zunächst Wolverine Gambit, Victims, so eine Crossover-Short-Series. Und dann anschließend die sogenannte Color-Series mit Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey und zum Schluss Captain America White. Das sind die Dinge, die man von ihm kennt. Was vielleicht wenige dann wissen, angefangen hat er 1984 bei einem Comic-Publisher namens Warp Graphics. Das ist die Firma von Wendy und Richard Pini gewesen, die man aufgrund ihres Werkes ElfQuest kennt. Und dort hat er zwei Serien gezeichnet. Und zwar eine Serie namens Myth Adventures und eine Serie namens Thief's World, die beide auf Romanen eines Menschen namens Robert Asprin basieren. Und hier an der Stelle muss ich kurz Werbung machen. Es geht zwar hier um Comics und ob die Comics gut sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich jedem, der auf Fantasy, Drachen, Dämonen steht und so ein bisschen was Witziges sucht, die Romane von Robert Asprin ans Herz legen kann. Insbesondere die sogenannte Dämonenserie in Deutschland. Die Romane sind wohl auch noch erhältlich, die gibt es auch in Sammelbänden. Der erste Band heißt Ein Dämon zu viel. Wer Langeweile hat, sollte da auf jeden Fall mal reinlesen. Großartiges Material.
Und da hast du die Comics, obwohl die von Tim Sale gezeichnet sind, nicht gelesen. Ist wahrscheinlich die unmöglich dran zu kommen, oder?
84, 85, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Da bin ich raus. Aber die Romanserie habe ich damals verschlungen. Also ganz großartig.
Ja, Sale ist hier noch nicht der von seiner Zusammenarbeit mit Jeff Loeb bekannte Tim Sale, aber er ist auf jeden Fall als Künstler runder und fertiger als die Leute, über die wir in dem Stormwatch-Special gesprochen haben. Also das ist schon mehr als solide, was Sale hier abliefert.
Bleiben wir bei den Personalien. Trevor Scott, den wir auch vor 4 Wochen in dem Stormwatch-Special erwähnt haben, hat ja auch zum Ende des Arcs nochmal 11 Seiten geinkt. Joe Chiodo hat die Colors gemacht. Wendy Fouts, die ich auch vor 4 Wochen erwähnte, hat Color Assist in Darker Image und in den ersten 4 Heften gemacht. Und ab dem 4. Heft mit einschließlich des 5. Hefts ebenfalls im Bereich Color Assist und ab der Nummer 6 dann Colors komplett alleine ohne Joe Chiodo von Linda Madley, die eigentlich Zeichnerin ist und 1991 bis 93 bei DC so ein paar Sachen gemacht hat, Justice League America, Doom Patrol, dann bei Wildstorm irgendwie in den Bereich Coloring reingerutscht ist, hier Deathblow gemacht hat, dann 1997, 98 sich gedacht hat, mir ist das alles zu blöde, ich mach mal ganz was Eigenes und hat dann eine Serie namens Castle Waiting sowohl geskriptet als auch selber gezeichnet und zum Schluss hin sogar selber gelettert. Also richtig Creator und Indie.
Multitalent.
Ja, erst Self-Publishing, dann bei Cartoon Books und zum Schluss bei Fantagraphics.
Jetzt haben wir ja in unserer ersten Wildstorm-Special-Folge auch darüber geredet, wie wichtig halt das Coloring-Studio war und Joe Chiodo. Und das ist hier ganz besonders der Fall. Also ich sag mal, das besondere Artwork oder der besondere Ansatz an das Artwork von Lee ist sicher was Besonderes, aber der Look wird mindestens genauso stark von der Koloration geprägt.
Das hätte man komplett kaputt machen können, wenn man es, ich sag mal, normal koloriert hätte. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben im Prinzip mit Grautönen gearbeitet, aber auch das eher spärlich. Also es ist immer noch sehr viel Kontrast drin. Die haben jetzt also nicht irgendwie komplett alles mit Grautönen zugesuppt und haben sich für die meisten Seiten einen Farbton ausgesucht fürs Highlight. Dann hast du mal ein paar Orangetöne, mal hast du ein paar Blautöne, mal hast du Rottöne. Aber im Wesentlichen konzentriert man sich auf einen Farbton. Schon vielleicht mal mit Verläufen, aber einen Farbton. Was dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen optisch was Besonderes gibt. Ich will es noch kurz erwähnen, das Lettering hier ab der Nummer 3 von Todd Klein. Eigentlich der Letterer unter den Letterern, wenn man so will.
Ja, ich, ja.
Ja, gut. Ich weiß, du gibst nichts auf Awards, aber von 23 oder was Eisner Awards, die für Lettering vergeben wurden, bisher hat er irgendwie 18 bekommen.
Aber denn auch für Deathblow?
Nein, für Deathblow nicht. Nein. Todd Klein hat 18 Eisner Awards für Lettering bekommen, aber nicht für Deathblow. Wobei, er macht jetzt hier nicht keinen schlechten Job oder so.
Doch. Da muss ich direkt reinhauen. Ich weiß, es ist schwierig und es ist, das war damals Handlettering. Und ich glaube, das erste Heft, was Klein digital gelettert hat, so heißt es richtig, war Deathblow 20. Da kommen wir ja nicht zu. Wir gehen ja nur bis 12. Und das waren auch andere Zeiten, aber Chris Eliopoulos hat auch handgelettert und das sieht einfach um Längen besser aus. Das Lettering ist leider, 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 obwohl Ter Klein so eine Legende ist, nicht besonders gut. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Mich hat es sogar gestört und das ist das Schlimmste, was das Lettering machen kann.
Mir ist aufgefallen, in einem Heft ist der Stand der Texte in den Blasen nicht sauber. Das ist aber nur ein Heft.
Ja.
Spannenderweise.
Wobei das so konsequent in dem einen Heft war, dass ich fast gedacht habe, dass das vielleicht ein Produktionsproblem gewesen ist. Also, dass das gar nicht irgendwie so angelegt war, sondern dass da irgendwie irgendein aufgeklebtes Layer oder so in der Produktion oder ein Film verrutscht ist oder was weiß ich. Aber ich finde es auch insgesamt nicht besonders gut. Es ist uneben und es ist, ja, teilweise sind die Buchstaben zu nah aneinander und es ist schwer zu lesen. Man sagt ja zu Lettering, das fällt halt nur auf, wenn es nicht gut ist. Und mir ist es halt aufgefallen.
Ich weiß nicht, ob mir das Lettering aufgefallen ist, sondern einfach die Tatsache, dass das Ding einfach nicht gut geschrieben ist. Aber dazu kommen wir gleich. Todd Klein, liebe Leute, auch wenn der Thorsten das jetzt hier nicht mag, hat Sandman gelettert. Lucifer, Fables, iZombie, Tom Strong, Promethea, The Dark Horse, Black Hammer. Und der wird allgemein hin als einer der ganz Großen im Bereich Lettering angesehen.
Ja, das ist nämlich das, was mich auch so irritiert hat. Eventuell war vielleicht der Workload ein bisschen groß zu der Zeit. Vielleicht hat er zu viele Sachen gleichzeitig gemacht. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber ich kann das einfach nur, ich habe es mir angeguckt und ich habe gesagt, wie sieht das denn aus? Und dann habe ich geguckt und dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Na klein, ich bin kein Fan. Es ist eine Lettering-Legende, aber es ist, wenn du andere Lettering-Legenden dir dagegen anguckst, da habe ich das jetzt noch, ist mir das nicht so negativ aufgefallen. So, um das mit dem Lettering einfach mal abzuhaken. Dann.
Ja.
Also mich stört es tatsächlich. Was dich stört oder mich aber auch gestört hat, ist die Handlung.
Ja.
Sag ich mal lieber der Plot.
Fängt man da an?
Sag ich immer lieber statt die Story. Ich schieb das direkt vorweg. Ich sagte, das wird jetzt eine One-Man-Show von dir, weil ich habe mittendrin, das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, habe ich ausgetappt und habe gesagt, mir ist egal, worum es geht. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich lese das jetzt nur noch so weg. Ich versuche gar nicht mehr, da irgendwie eine Hand und einen Fuß dran zu kriegen.
Hast du es denn so weggelesen bekommen?
Ja, kann ich ja. Also ja, ich bin da stumpf. Ich lese das dann so durch und beurteile das dann nur in sich, also in den Dialogen. Und ich bin ja eher so ein Artwork-Mensch. Ich kann damit leben, aber es hat mich halt relativ schnell verloren. Und ich kann auch gleich sagen, wann, aber versuch du erstmal, es halbwegs kompakt zusammenzufassen.
Okay, halbwegs kompakt. Wir beginnen mit Darker Image Nummer 1, dem chronologisch richtigen Einstiegspunkt. Wir erfahren von einem Söldner namens Michael Cray mit dem Callsign Deathblow, der mit der Diagnose eines Hirntumors, also einem quasi Todesurteil, sich nach Panama begibt, um eine noch offene Rechnung mit einem Drogenboss zu begleichen, der bei einer missglückten Militäroperation Anfang der 90er an dem Tod von Crays Partner schuld ist. Erst gefangen genommen, dann zu Tode gefoltert. Während Cray also auf seiner eigenen Mission ist, wird von seinem Boss John Lynch, der uns in Wildcats auch schon begegnet ist, 4 weitere Soldaten losgeschickt, die Cray im Prinzip daran hindern sollen, diesen Drogenboss zu erledigen, weil der mit den USA zusammenarbeitet und ein wichtiges Asset ist, das man nicht verlieren möchte. Was wir sehen, ist so ein bisschen was Dschungelkampf irgendwie verspricht, also mit dicken Waffen. Aber dazu kommt es nicht, weil Darker Image 1 halt an der Stelle vorbei ist, wo diese anderen Soldaten hinterhergeschickt werden. Und was danach passiert, wissen wir erstmal nicht. Und zwar auch jetzt durch den gesamten Run jetzt bis einschließlich der 12 nicht. Das kommt später dann in Deathblow Nummer 0, die erscheint aber dann erst ein Jahr später, am Ende des ganzen Deathblow Runs. Wir haben also zu diesem Zeitpunkt erstmal keinerlei Ahnung. Dann gehen wir in die normale Serie, wo Deathblow zuerst in einem Beichtstuhl gezeigt wird und nochmal eingeführt wird, dass er mit einem Todesurteil kämpft und auch mit Selbstmordgedanken spielt. Wird dann aber von John Lynch in eine Mission in den Irak geschickt. Wir wissen also jetzt nicht, was da zwischendurch passiert ist, warum die jetzt wieder dicke Freunde sind, warum die miteinander noch arbeiten, keine Ahnung. In den Image Solicitations stand damals noch, dass er gegen Saddam Hussein kämpft. In den Heften selber heißt er da nicht mehr Saddam Hussein, sondern Saddam Hussein mit K.
Wer könnte gemeint sein damit?
Keine Ahnung. Bei dem Drogenboss ist es übrigens ähnlich. Da wird gesprochen von Manuel Ortega. Da gab es auch einen Drogenboss damals in Panama, der ähnlich hieß. Manuel Noriega. Also man versucht da aus irgendwelchen Gründen jetzt die Namen der Bösewichter ein bisschen zu verfremden.
Um eine Klage zu vermeiden.
Vermutlich. Ja, er wird also in den Irak geschickt, wo er dann eigentlich Informationen über irgendwelche Waffensysteme holen soll, aber zufällig dann meint, Saddam Hussein zu eliminieren, aber dann ist das nur dessen Buddy-Double. Bei diesem Kampf erledigt er aber auch einen Geistlichen namens Brother Peter vom Order of the Cross und sein Team lässt dann unwissentlich und versehentlich den sogenannten Black Angel, einen schwarzen Engel aus einem Gefängnis in der irakischen Wüste, das Purgatory, also Fegefeuer genannt wird. Und Cray wird dann in dem Zuge dann auch von Albträumen geplant, in der dieser schwarze Engel ihn irgendwie an seine Seite ziehen will. Du bist der Auserwählte, du musst an meiner Seite kämpfen oder dergleichen.
Also wir reden hier dann auch tatsächlich von einem Dämon. Also während es in den anderen Wildstorm, genau, von einem gefallenen Engel, das sind ja dann Dämonen, Teufel, was auch immer. Also wir reden von dieser Engel-Teufel-religiösen Kiste, auch wenn zum Beispiel in Wildcats daher diese Anleihen sind an diese religiösen, weil die Bösen da Demonites heißen und auch Menschen übernehmen wie so ein Dämon, handelt es sich dabei um interdimensionale Wesen oder Außerirdische, wie auch immer. Hier reden wir aber wirklich von diesem religiösen Thema.
Ja, jetzt sind wir tatsächlich bei der Bibel. Da geht im Prinzip das erste Problem schon los, dass man so eine Bait-and-Switch-Strategie fährt. Lese ich Darker Image, lese ich die ersten beiden Hefte, habe ich so das Gefühl, dass es geht halt um einen Söldner und um Militäroperationen und dergleichen. Und dann kommen dann in den Heften 3 und 4 jetzt hier diese biblischen Geschichten mit rein und plötzlich habe ich einen Engel am Hintern, der irgendwie Satan befreien will und es wird von da nicht mehr besser. Wieder zu Hause in den Staaten stellt sich heraus, dass die Krebsdiagnose eigentlich kein Krebs ist, sondern ein verspätet einsetzender Effekt des Gen-Factors von Deathblow. Da kommen wir nochmal zu, wenn wir Team 7 später besprechen, glaube ich.
Oder Gen 13.
Oder Gen 13, genau. Das verschweigt man ihm aber. Erzählt stattdessen nur seinen Vorgesetzten bei IO, die dann ein Black Razor, also so ein Einsatzteam, auf ihn ansetzen, um ihn im Auge zu behalten. Dieses Team, das ihn im Auge behalten soll, greift ihn dann aber stattdessen an, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe auch mehrfach nochmal geguckt, ob ich irgendwas übersehen habe, aber keine Ahnung.
Ich habe es auch nicht gerafft.
Wo greifen ihn an? In einer Striptease-Bar namens Dropzone. Die kennen wir aus Wildcats. Das ist nämlich genau die Bar, in der Grifter, Zealot und die anderen Voodoo vor den Demonites bewahrt haben. Darauf wird auch im Dialog mit dem Barkeeper Bezug genommen. Der sagt, hey, hier, Cole, dein Freund war hier. Also wir wissen, Cray und Cole Cash, also Grifter, sind Freunde.
Oder haben eine gemeinsame Vergangenheit, auf jeden Fall auch.
Cray bändelt dann noch mit der exotischen Tänzerin Sugar an, mit der er dann die Nacht verbringt. So weit, so gut. Dann werden die nächsten Charaktere eingeführt. Eine Sister Mary, auch vom Order of the Cross, die einen wunderheilenden Jungen namens Christopher vor einem Kindermörder namens Herod, also Herodes, auch da wieder die Bibel lässt grüßen, beschützen will. NYPD und FBI befreien stattdessen einen anderen Jungen vor dem vermeintlichen Herod, der sich dann aber als nicht der richtige Herod herausstellt. Und wir lernen eine FBI-Agentin namens Gabrielle D'Angelo kennen, die sich später als Crays Ex-Frau herausstellt und die von seinem Arzt jetzt über die Krebsdiagnose telefonisch informiert wird. Als Ex-Frau. Datenschutz gab es damals wohl nicht, keine Ahnung.
Nicht, wenn das Plot es braucht.
Ja. Durch ein Buch, dass er bei dem getöteten Brother Peter aufgesammelt hat, gelangt Cray dann auf die Spur des Orders of the Cross, die ihrerseits ihn aufgrund des Mordes an ihrem Bruder für einen Gegner halten und ihm Attentäter auf den Hals setzen, während er dann noch mit der exotischen Tänzerin im Bett liegt, die dann natürlich bei dem Gefecht stirbt, wie sich das gehört, für irgendwas, was versucht, so ein bisschen zu sein wie Frank Miller's Sin City. Da müssen ja Frauen sterben. Cray erfährt dann über einen Informanten, den er für die Übersetzung des lateinischen Buches hinzuzieht, von der Geschichte des Ordens, dass sie im Prinzip den Siegeszug Luzifers nach der Kreuzigung Jesu vereitelt haben, indem sie gegen Luzifer gekämpft haben und dem Gottessohn deswegen die Auferstehung zu Ostern ermöglichten. Der Orden seitdem im Besitz dieses himmlischen Schwertes ist, das Luzifer besiegt hat, und den Heiligen Gral haben sie auch noch. Was Cray dann ganz gut für Pass kommt, weil der Heilige Gral heilt ja Leute und der hat ja jetzt gerade vermeintlich Krebs. Er macht sich dann also auf die Suche nach dem Orden, im Prinzip erstmal, um den Heiligen Gral zu finden, damit er halt seine Krebsdiagnose da irgendwie los wird. Der schwarze Engel ist derweil nicht untätig, bemächtigt sich der Siegel der vier Reiter der Apokalypse und dann der Leichen von vier Soldaten, die zufälligerweise dieselben vier Soldaten sind, die in Darker Image 1 hinter Cray hinterhergeschickt wurden. Warum das jetzt genau diese vier sind, weiß man nicht. Es wird zwar irgendwie ein großer Machau drum gemacht, hier, das müssen jetzt die sein. Wolltest du mir das auch nochmal als Panel separat
schicken? Genau, das ist mein Lieblingsding. Denn man sagt, man soll den schwarzen Engel bitte nicht hinterfragen. Als dann einer von den seinen Handlangern fragt, warum es genau die sein müssen. Und damit, der wird schon seine Gründe haben, der weiß, was er tut. Und damit belässt es dann die Serie auch dabei.
Ja.
Also das ist auch wieder so eine Art Lampe dranhängen. Also einfach, ja, wir wissen, dass das jetzt sehr willkürlich ist. Und jemand hinterfragt das auch, aber die Antwort ist, hinterfrag es nicht.
Genau. Das Notizbuch, das schon dazu geführt hat, dass Cray erstmal über die Geschichte dieses Ordens erfährt, entpuppt sich noch als Tausendsasser, weil da dann noch ein Schlüssel rausfällt, der dann dank eines anderen Informanten zu einem Hotel in Philadelphia führt, wo Cray dann auf Brother Timothy trifft, der sich zu dem Zeitpunkt gerade vergeblich gegen eine Horde vom Black Angel gesandter Dämonen zu verteidigen versucht und dabei drauf geht. Cray lernt dann diese Sister Mary kennen, die mit dem Jungen zu einer Abtei möchte, wo Cray sie natürlich hinbegleitet, weil er sucht ja immer noch den Gral. In der Zwischenzeit findet seine Ex-Frau raus, dass entweder Michael Cray selbst oder sein bester Freund Travis Trickle hinter diesem Herod, also dem Herodes, stecken müssen. Wird dann bei einem Treffen, das sie mit dem Arzt von Michael Cray verabredet hat, um mehr über Ungereimtheiten zu dieser Krebsdiagnose zu erfahren, von besagtem Freund Travis entführt, der sich als Herodes und Handlanger des Schwarzen Engel entpuppt. Die Abtei, wo Cray und die Nonne und der kleine Junge zwischenzeitlich eintreffen, wird ebenfalls nochmal von Dämonen angegriffen, die dann nur mit Hilfe der Black Razor und unter persönlichen Einsatz von John Lynch zurückgeschlagen werden können. Christopher, der Junge, wird dann aber trotzdem vom Black Angel nach New York entführt. Habe ich eigentlich erwähnt, was an Christopher besonders ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Habe ich in all dem Kladderadatsch vergessen. Christopher kann nämlich Menschen heilen. Also quasi ein wandelnder Heiliger Gral, wie praktisch. Während des Kampfes mit den Dämonen und dem Black Angel vor der Abtei erfährt Cray, dass der Heilige Gral, aus dem er kurz zuvor noch getrunken hatte und gedacht, er wäre jetzt geheilt, nur eine billige Attrappe war, irgendwie Made in Hongkong oder so steht da irgendwie drauf. Genau. Er stellt den Abt dann zur Rede, der ihm dann sagt, ja, ist halt so, aber um jetzt den Jungen und auch deine Ex-Frau zu retten, musst du jetzt eigentlich ganz dringend beichten und deine Seele reinigen. Und dann wird alles gut. Das tut Cray dann auch und beichtet von einem Einsatz, der 2 Jahre zuvor in London stattgefunden hat, wo er mit seinem Freund Travis zusammen gegen eine IAA-Terrorzelle eingesetzt wurde. Travis hat zu dem Zeitpunkt ohne Rücksicht auf Verluste eine Explosion verursacht, um diese Terrorzelle platt zu machen, hat dabei einen kleinen Jungen in Gefahr gebracht und Cray macht sich ganz fürchterliche Vorwürfe, dass er diesen Jungen nicht retten konnte. Und noch viel schlimmer, dass er seine Frau nicht retten konnte, die nämlich, weil sie vorher mit ihm Stress hatte, was seinen Job angeht, nach London geflogen ist, um zu gucken, was er da macht. Dann auch vor Ort und Stelle war und versucht hat, diesen Jungen zu retten. Aber im Gegensatz zu dem Jungen, der verstorben ist, hat sie nur leichte Wunden erlitten und kam dann eben noch davon, hat sich dann aber im Nachhinein von ihm distanziert. Dadurch ist die Ehe im Prinzip in die Brüche gegangen. So, bevor ich jetzt zum großen Plot-Twist komme, im Anschluss...
Ist überhaupt noch jemand dran?
Hallo, seid ihr noch da? Könnt ihr mir noch folgen? Ich bin gleich durch, versprochen, es ist nicht mehr viel. Der Schwarze Engel begibt sich auf das Empire State Building, wo er jetzt diesem Jungen die Kraft quasi rauben will, wo er die 4 Reiter der Apokalypse auf New York loslässt. Also diese 4 Soldaten werden dann zu den 4 Reitern der Apokalypse und verbreiten dann Tod und Verderben. Und da wir ja 4 Reiter der Apokalypse haben und einen Schwarzen Engel, bringen wir jetzt noch schnell Grifter von Wildcats, Backlash von Stormwatch und Dane von einer Serie namens Wetworks, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Weil wir ja zeitlich eigentlich noch nicht da sind, dass wir Wetworks besprechen wollen, aber aufgrund der Langatmigkeit dieses Deathblow-Runs schon weit über die Stelle hinaus sind, wo Wetworks eigentlich beginnt. Kommen also 3 Buddies von Michael Cray mit ins Spiel, die sich jeweils einen Reiter vornehmen. Bleibt also für Cray und Sister Mary und all die anderen Leute, die ja jetzt noch da sind, ein Reiter übrig und halt der Schwarze Engel selbst. Lange Rede, kurzer Sinn, die werden dann auch besiegt. Und am Ende des Kampfes ersticht Cray den Schwarzen Engel mit diesem himmlischen Schwert, das ihm ausgehändigt wurde zu diesem Zweck. Die ganze Energie, die da frei wird, fließt dann durch Cray in Christopher, der das dann so macht, dass all der Tod und die Zerstörung, die durch die 4 Reiter der Apokalypse in New York angerichtet wurden, dann rückgängig gemacht werden auf magische Art und Weise. Und einzig die zwischendurch in irgendeinem weiteren Handlungsplot, den ich jetzt nicht mehr erwähnt habe und auch nicht mehr erwähnen werde, verstorbene Ex-Frau bleibt tot, weil sich dann herausstellt, dass sie nämlich während des Vorfalls in London eigentlich schon gestorben ist und seitdem eigentlich nur noch von einem Erzengel besessen war. und sich auch deswegen dann wahrscheinlich von ihm getrennt hat oder so. Punkt. So, und jetzt wisst ihr, warum ihr das nicht lesen braucht.
Damit ist die Zeit auch rum von der Folge und ja. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ja, und es hat so schön angefangen, ne, eigentlich, fand ich.
Ja, wie gesagt, Bait and Switch, ne? Man liest diesen Anfang, denkt sich, das wird eine super Story, da habe ich Bock drauf. Und dann kommt diese ganze, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Bibelkacke. Also, war jetzt nicht das, wo ich drauf vorbereitet war oder was ich gerne gehabt hätte in dem Zusammenhang.
Ich habe gar nicht so sehr das Problem damit, dass man da versucht, so eine Dämonen-Bibel-irgendwas-Story rauszumachen. Ich finde nur problematisch die Art und Weise, wie das gemacht worden ist. Eine Sache dürfte jetzt klar geworden sein, das ist alles viel zu kompliziert.
Ja.
Das ist viel zu kompliziert und viel zu langatmig. Viel von dem, was du jetzt hier erzählt hast, wird auch in dem Comic nicht großartig anders wiedergegeben. Also wir sehen immer wieder irgendwelche Figuren, irgendwelche Geistliche, die zu diesen diversen Fraktionen da gehören, oder aber auch der Schwarze Engel und seine Gefolgsleute, die das halt wiederholen und die das erzählen, was eigentlich hinter allem steckt. Da wird wenig gezeigt von dem, sondern da wird sehr viel erklärt und es wird sehr viel erzählt und es sind sehr, sehr viele Sprechblasen, große Sprechblasen, sehr viele Wörter und sehr viele Buchstaben.
Es ist zum Teil so geschwätzig, dass es das Artwork stört, aber richtig stört.
Genau.
Dass man gar nicht mehr weiß, was überhaupt gezeigt wird, weil überall Sprechblasen sind.
Weil anscheinend auch die Notwendigkeit gesehen wurde von den Autoren, dass man das alles erklären muss, weil man es sonst nicht versteht. Und das hätte ihnen eigentlich ein Hinweis sein sollen, dass die einfach viel zu viel hier reingepackt haben. Es ist so, als wollten die wirklich jedes religiöse Trope hier reinpacken. Dann müssen natürlich noch die Reiter der Apokalypse noch mit da reinkommen. Dann muss natürlich noch das Wunderkind drin sein, dessen Kräfte dann für den schwarzen Engel geraubt werden. Vielleicht hätte man sich einfach nur auf diesen schwarzen Engel beschränken sollen, dass Gradin versehentlich freisetzt mit seiner Gruppe, das ist eigentlich gar nicht so ein extrem schlechtes Konzept. Jetzt habe ich eben gesagt, das fängt so gut an. Ich habe auch gesagt, es passiert am Anfang nicht viel und es passiert wirklich sehr wenig. Also die erste richtige Ausgabe ist wirklich nur er im Beichtstuhl, wie er sich überlegt, ob er sich umbringen soll. Und dann ist der Twist eigentlich, dass der Pfarrer kommt und der gar nicht im Beichtstuhl war und er gar nicht mit irgendjemandem geredet hat oder mit dem Pfarrer, sondern einfach nur mit sich selbst geredet hat und verlässt dann die Kirche. Und das steht in einem so krassen Kontrast zu dem, was wir jetzt hier später sehen, weil das ist wirklich eine sehr, ja, es ist eine sehr, ist eine Klischee-Szene, aber es ist eine sehr atmosphärische Szene. Es wird sehr viel über die Bilder erzählt. Es ist relativ wenig Text. Es ist relativ wenig interner Monolog von Michael Cray. Es sind nur einzelne Sätze, die auch nur so Andeutungen machen. Und es lebt sehr von diesem ungewöhnlichen Artwork. Und nach hinten raus ist es halt Laber, 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 Laber.
Es gibt so viele Stellen, die man hätte abkürzen können.
Ja.
Das geht los bei, dass wir explizit mehrfach darauf hinweisen, dass diese Toten, die da jetzt zu den vier Reitern der Apokalypse werden, diese vier Leute sind. Aber es wird nicht erklärt, warum das wichtig ist oder so. Das hätte man ganz einfach weglassen können. Das hätte keinen gestört. Ich besorge mir irgendwo Leichen und das werden jetzt die vier Reiter der Apokalypse. Völlig egal, wo die herkommen.
Ja, genau. Es spielt überhaupt keine Rolle. Man hätte genau genommen sogar die Reiter der Apokalypse weglassen können. Die spielen für die Story auch keine Rolle. Die sind auch nur irgendwelche Gimmicks, damit man vielleicht die Gaststars noch einbaut. Aber es wäre auch genauso gut mit der anderen Bedrohung, mit einfach den normalen Besessenen gegangen. Zumal auch, ich meine, wir spoilern ja, das ist ja, sind ja Comics, die sind ja uralt.
Ich habe ja gerade alles erzählt, also.
Ja, also die Reiter der Apokalypse, die werden mit so Siegeln wiederbelebt. Und die Siegel haben die auf der Stirn. Und du kannst sie einfach besiegen, indem du dieses Siegel zerstörst. Das sind die luschigsten Reiter der Apokalypse ever. Also die müssen einfach nur diese Siegel zerstören und dann sind die Reiter der Apokalypse zerstört. Also es ist wirklich wieder so, dass man sagt, okay, hey, wir haben eine religiöse Story, lass uns die vier apokalyptischen Reiter reinbringen. Und dann so wie, ja, keine Ahnung, irgendwie. Und so geht das halt die ganze Zeit. Und das ist halt wirklich schade, weil noch mehr als das, was in Darker Image ist, finde ich die ersten 2-3 Hefte wirklich atmosphärisch. Und ich finde auch, gut, es ist natürlich traurig, wenn du es damals gekauft hast und da sind irgendwie 4 Monate zwischen und du kriegst dann 10 Seiten. Das ist natürlich scheiße. Ja. Aber rückwirkend, wenn ich das jetzt lese, hat mir das total gut gefallen. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Mhm. Durch dieses Artwork-Experiment und durch die Koloration und durch die Art und Weise, dass man immer nur so einen kleinen Einblick in Grays Leben hat. Und auch die Idee, das ist, weißt du, was ich der Story am übelsten nehme? Dass die diese total coole Idee mit diesem Hitman, der ja im Prinzip ist, wenn er auch für die Regierung arbeitet, der da diesen Hirntumor hat und unheilbar krank ist und das seine Handlungen bestimmt, einfach da so einen Superhelden-Scheiß rausmachen. Achtung, nein, es ist eigentlich gar kein Tumor. Es ist eigentlich irgendeine Superpower.
Ja, gut. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, das Bait and Switch ist das Problem. Das war vielversprechend. Da hätte man viel rausmachen können und hat dann alles weggeschmissen und was anderes rausgemacht. Ich weiß auch nicht, an welcher Stelle denen das aufgegangen ist, dass sie da jetzt plötzlich ganz was anderes machen wollen. Weil wenn man in den Imageheften war ja früher immer so eine Seite drin, wo erzählt wird, was bei Image gerade so rauskommt. Und wenn man da guckt, bei Deathblow Nummer 1 steht halt wirklich, Deathblow haut Saddam Hussein auf die Mütze. Das muss doch irgendwie der Plan gewesen sein. Und da muss irgendjemand irgendwann gesagt haben, nee, weißt du was, wir machen da was anders. Ich weiß nicht, welcher von den beiden, ob es jetzt Jim Lee ist oder Brandon Choi, einer von den beiden muss einen ganz, ganz fürchterlichen Bibelfetisch haben. Bei Wildcats haben wir schon mit Dämonen und Engeln im Prinzip zu tun. Da aber, wie du schon sagtest, das Ganze noch irgendwo so ein bisschen als Sci-Fi-Story verpackt. Und jetzt kriegen wir dasselbe im Prinzip nochmal aufgegossen, aber diesmal richtige Engel und richtige Dämonen. Ich bin gespannt, ob uns jetzt noch was begegnet, was auch nochmal irgendwie mit Dämonen und Engeln zu tun hat und nochmal irgendwie was anderes ist. Überraschen wird es mich jetzt langsam auch nicht mehr.
Also für mich liest sich das ein bisschen so, als hätten die Angst vor der eigenen Courage gehabt. Oder die haben nicht erkannt, was für ein interessanter Ansatz das im Prinzip war, einfach so wirklich dieses Sin City-Ding auch zu machen und das so total spartanisch zu erzählen. Also wirklich langsam zu erzählen und total auf Atmosphäre zu setzen und wirklich auf dieses Düstere, dieser verlorene Typ, da ist so ein Berufskiller und jetzt hat er einen Hirntumor und da ist wirklich alles trostlos und bleak. Also da ist wirklich kein Hoffnungsschimmer. Und das halt so ein bisschen zu forcieren und das mit dem Artwork zu erzählen, langsam. Mhm. Und einfach ein atmosphärisches Comic zu machen, als hätten die dann so nach 2, 3 Ausgaben gesagt, wupsi, wir haben ja gar keine Story, lass uns mal eine Story machen. Und dann haben sie alles da reingeworfen, das Wunderkind und die Reiter der Apokalypse und quasi den Tempelritterorden und den Heiligen Gral. In der Story sind 2-mal Wunderheiler drin, der Heilige Gral und der Junge.
Mhm. Wir haben auch 2 Erzengel in der Story. Einen habe ich verschwiegen, weil er ja nur so als Nebenfigur 2-mal als Deus Ex Machina im Prinzip auftaucht.
Ja, also es sind ganz viele Figuren auch irgendwie, die da noch da drin sind. Da, weil da gibt es auch noch, aus dem Irak gibt es auch noch so eine Gruppierung. Und dann ist ja noch Travis Trickle, der ja auch noch quasi, da ist ja noch so ein halber Serienmörder-Plot drin. Also das wird ja noch so gesponnen, als wäre er so ein Serienmörder, der Kinder umbringt, der aber in Wirklichkeit auf der Suche nach diesem Wunderkind ist. Dem Auftrag des Schwarzen Engels. Und der muss natürlich auch noch eine Verbindung haben zu Cray und so. Also es wird einfach unheimlich viel reingepackt. Übrigens, ne, Travis Trickle und Travis Bickle, also die haben sich in der kompletten Namensgebung da nicht wirklich was einfallen lassen. Ne? Also der Junge heißt natürlich Christian. Oder wie heißt der Christian?
Christopher.
Christopher. Und sie heißt der Angelo und so. Also das ist alles sehr, sehr platt und sehr offensichtlich. Ja, die haben einfach zu viel gemacht und haben aber nicht gewusst, wie sie es erzählen sollten und haben es dann mit Textwänden erzählt und auch keine Stringenz drin gehabt, weil es halt so sprunghaft ist. Ne? Es sind einfach viel zu viele Figuren und das hat den Eindruck einer Komplexität, aber ja, es funktioniert halt einfach nicht. Es wäre wirklich einfacher gewesen, eine platte Hitman-Story zu machen.
Der eigentliche Switch in der Story kommt ja im Prinzip mit der Nummer 3.
Genau.
Und das ist auch die Stelle, an der Tim Sale Art übernimmt.
Ja.
Und ich habe so die Befürchtung, dass Jim Lee das so als Experiment für sich geplant hatte und das mehr so, ich sag mal so, über die Zeit hinweg einfach für sich entwickeln wollte. Und als er jetzt plötzlich einen Zeichner engagiert hat dafür, dass es weitergeht, musste er jetzt plötzlich Story liefern.
Ja, was heißt musste?
Arbeitsbeschaffungsmäßig, weißt du?
Ja.
So, der Zeichner ist jetzt da, der wird jetzt bezahlt dafür, dass er zeichnet, also muss er was zu zeichnen haben, also müssen wir ihm was geben. Und ich habe halt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die von vorne bis hinten das durchgeplottet hatten oder sowas. Oder wussten, worauf sie hinaus wollten.
Nee, von vorne bis hinten gar nicht. Die haben mit dem Switch zu Tim Sale auf jeden Fall auch storymäßig die Gangart geändert. Ich denke mal, das war so ein, wie man das früher gerne gemacht hat. Lee hat halt gesagt, ah, ich habe Bock, dieses Thema so zu zeichnen. Und das siehst du ganz besonders in der ersten Ausgabe. In der ersten Ausgabe, da ist ja noch so eine ganz weirde Mischung aus Erinnerung und Traumsequenz, wo er da auch noch diesen Bullen oder was das ist, da abschlachtet mit dem Messer. Und das ist alles das, was ich mit atmosphärisch meine. Das ist nicht konkret. Das ist einfach, als hätte Jim Lee einfach ein paar Bilder gezeichnet um die Figur Michael Gray, Deathblow, und hat dann Bock gehabt, das zu machen. Und dann haben sie irgendwie da so eine Story drum gesponnen. Und in dem Augenblick, wo Tim Sale das übernommen hat, ja, stand nicht mehr das Artwork im Vordergrund, sondern dann wirklich die Story. Und dann, die konnten ja nicht sagen, hey Tim, mach mal so, wie ich mir das gedacht habe, aber halt mit Artwork. So, also mach das, was ich so gefühlt habe, die Stimmung, die ich erzeugen wollte, erzeugt die jetzt. Sondern dann wurde es konkret. Und das hat der Serie nicht gut getan. Und bevor da der falsche Eindruck entsteht, ich liebe Tim Sale. Tim Sale war ein großartiger Künstler.
Ja.
Und Tim Sale war ein viel, viel in meinen Augen besserer Künstler, Comic-Künstler als Jim Lee. Aber dieser Serie, die dann vielleicht auch einfach nur 6 oder 10 Ausgaben insgesamt hätte haben müssen, vielleicht auch nur halb, zusammen mit Cybernary, hat es nicht gut getan. Das hat nicht funktioniert in meinen Augen. Obwohl ich Tim Sale so gerne mag und ich eben auch gesagt habe, dass Sale ja auch schon rund ist, nicht fertig, aber schon rund ist und schon weiß, was er tut, kann ich dem nicht mal Tim Sale hier drin was abgewinnen. Weil halt dieser Spagat ist ganz am Anfang noch, also das wächst sich auch so im Laufe der Serie ein bisschen aus, aber am Anfang noch der Spagat ist zwischen Tim Sale versucht halt diese von Jim Lee eingebrachtes Idee im Artwork, dieses Konzept zu übernehmen, um dann immer mehr einfach nur, klingt jetzt scheiße, aber klassisch halt Tim Sale Artwork zu machen. Und das verwässert einfach diese Grundidee und dafür ist die Story halt einfach nicht stark genug.
Bin ich ganz bei dir. Es ist erschreckend, wie sehr wir bei den Wildstorm-Dingern von der Meinung her beieinander liegen.
Ja, es ist halt sehr offensichtlich.
Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht so durch unsere anderen Dinge mit durchzieht, dass wir uns jetzt hier so irgendwie einander angleichen und am Ende dieser Podcast darin resultiert, dass wir nur noch, ja, genau.
Zu viel Harmonie.
Da müssen wir vielleicht mal Leute aus einem anderen Podcast einladen, die uns mal zeigen, wie man sich über Jahre hinweg zoffen kann. Mhm. Schöne Grüße gehen raus an die Zwillinge.
Ja. Ich hatte ja das auch ewig nicht mehr gelesen. Also ich hatte tatsächlich, nachdem ich das gekauft habe, das nochmal gelesen. Aber das ist auch schon wieder, weiß ich nicht, also mindestens ein Jahrzehnt her. Und ich hatte mich tatsächlich gefreut und habe gedacht, ach ja, geil, da ist ja sogar Tim Sale. Das ist ja eigentlich total, das ist ja ein absoluter Premium-Zeichner. Und dann war es so enttäuschend. Also nicht, weil Tim Sale was falsch gemacht hat, sondern einfach, weil das Gesamtpaket nicht funktioniert. Konnte man sich nicht mal über Tim Sale so richtig freuen eigentlich.
Ja, jetzt haben wir 3 Serien durch.
Ja.
Oder 3 Serienstarts durch. Einer war gut, die anderen beiden nicht so. Ich befürchte noch, dass das am Ende darin resultiert, dass ich meine ganzen Wildstorm-Kisten hier irgendwie
dem Feuer überbringe
oder sowas.
Ach ja, also Wildcats war ja gut, also
ja.
Und Stormwatch war schlecht.
Und das hier war einfach nur schade.
Richtig, das war einfach eine verschenkte Idee. Bei Stormwatch sehe ich keine verschenkte Idee, aber hier ist es leider wirklich. Also die Vorstellung, was hätte sein können, ist halt ein bisschen schade so. Ja. Und ich bin gar nicht mal so ein großer Jim Lee-Fan, sage ich jetzt auch nochmal. Aber was er hier gemacht hat, war mindestens interessant. So, was könnte denn das nächste Mal besser werden?
Bei Deathblow?
Nee, weiß ich nicht. Bei Deathblow weiß ich nicht, ob das überhaupt nochmal besser werden kann. Du möchtest
wissen, was auf dem Plan steht, was wir als nächstes machen.
Genau,
ja.
Das war meine komplizierte Ausdrucksweise, was wir als nächstes, erstmal bei Wildstorm machen.
Bei Wildstorm gucken wir uns als nächstes die Serie namens Union an. Da muss ich gestehen, habe ich so gut wie keinerlei Erinnerung mehr dran.
Ich auch nicht.
Da werde ich mich überraschen lassen.
Und in unserer regulären Reihe?
Ja, in unserer regulären Reihe kommt was, wo du dich freuen kannst oder freuen wirst.
Genau.
Wir werden uns Punisher Warzone von Chuck Dixon und John Romita Jr. anschauen.
Ja, Anlass ist eine erscheinende Must-Have-Ausgabe bei Panini dann irgendwie um den Zeitraum rum. Kann ich schon mal verraten, ich bin Fan. Ob ich Fan bleibe, ist auch schon wieder was her, das ich gelesen habe. Wird man dann sehen.
Ja, das Schöne an der Folge wird sein, dass du komplett den Part übernehmen kannst und Dinge über Leute erzählen kannst.
Ja.
Chuck Dixon, John Romita Jr.
Es gibt viel zu erzählen über Chuck Dixon, ja. Gut, aber das in 2 Wochen.
Nicht nur Gutes, aber...
Nee, ja. Leider nicht nur Gutes.
Ja. Okay.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Trotzdem, obwohl es langatmig in der Zusammenfassung wurde, aber was will man machen? Es ist nicht unsere Schuld, es ist Jim Lee und Brandon Choi sind Schuld.
So ist es. Macht's gut und bis in Bälde.
Tschüss.
Ciao.